Danke. Als nächstes darf ich den Herrn Professor Dr. Günter Gastl begrüßen, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin in Innsbruck, Hämato-Onkologie und Onkologie, Leiter des Tumorzentrums, wissenschaftlicher Leiter des Forschungszentrums Onkotirol, Mitglied im Onkologiebeirat und unser Präsident.
Liebe
das
Tilly.
Wichtigste von all dem.
Liebe Tilly, danke für diese nette Einführung. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte am Beginn dir, lieber Günther, noch einmal ganz herzlich gratulieren zu diesem Preis. Du bist jung geblieben und sehr dynamisch und ich freue mich schon auf diese neue Initiative, gemeinsam mit Herrn Dr. Bündig daran teilzunehmen, wirklich die Salutogenese in jeder Weise zu fördern, sowohl was die Forschung betrifft, als auch die letztlich Umsetzung in den klinischen Alltag. Danke. So, meine Damen und Herren, die ÖGBO, wie Sie wissen, feiert ihren 30-jährigen Geburtstag. Ja, und das ist, denke ich, auch ein Anlass, ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Und das ist das Thema meines Referates. Wohin geht die Krebsmedizin? Natürlich erzähle ich Ihnen das ein bisschen aus der Perspektive des Klinikers, der ich bin, und aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung. Und es geht darum auch um dieses die Future Demands, das heißt, welche Bedürfnisse werden wir in den nächsten Jahren haben? Und in den nächsten Jahren, da blicke ich einmal die nächsten 15 Jahre in die Zukunft. Und das ist jetzt nicht ein Blick in die Kristallkugel, ich bin also kein Hellseher, sondern ich werde Ihnen das schon ein bisschen in die Zukunft blicken, basierend auf den derzeitigen Entwicklungen, die absehbar sind. Wohin führen uns diese Entwicklungen in den nächsten Jahren? Und da gibt es einige sehr, sehr konkrete Vorstellungen, die man dazu hat. Und ich möchte drei Voraussagen machen in diesem Zusammenhang. Die erste Voraussage ist, Krebserkrankungen werden insgesamt, ich spreche hier von der westlichen Welt, und das betrifft auch Österreich oder den deutschen Sprachraum, werden häufiger. Krebsbehandlung wird individualisierter und erfolgreicher. Ich werde Ihnen dazu Beispiele zeigen, wie das in der Zukunft aussehen wird. Und Krebspatienten, das wage ich vorauszusagen, werden in Zukunft wesentlich kompetenter. Auch dank Ihrer Hilfe und Ihrer Arbeit. Und da sind wir alle gefordert. Voraussage 1, Krebserkrankungen werden häufiger. Da müssen wir ein bisschen auf die Statistik blicken. Sie alle wissen, Krebserkrankungen sind Alterserkrankungen. Das betrifft sowohl die Inzidenz als auch die Mortalität. Beides sind typisch, die Spitzen werden immer im höheren Lebensalter erreicht, 70. 80. Lebensjahr. Und in beiden sind leider die Männer benachteiligt. Ja. Die Männer erkranken früher und die Männer sterben häufiger. Das ist Faktum. Das wird sich auch in Zukunft nicht wesentlich ändern. Was sich sehr ändern wird, ist die Demografie. Das haben wir gestern auch gehört. Ja, Sie alle kennen sozusagen, wir alle haben gelernt, die Verteilung in der Bevölkerung tannenförmig, ja, die meisten doch im mittleren Lebensalter anteilsmäßig. Und das ist ein Blick auf das Jahr 2030 für Österreich. Das sind sehr konkrete Zahlen. Das ist also alles schon festgelegt, weil diese Menschen sind alle schon geboren, ja, zum jetzigen Zeitpunkt. Und da sehen Sie, das sieht eher aus wie ein Kebabspieß. Ja. Die Babyboomer kommen hier an die Spitze. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an älteren Menschen in unserer Bevölkerung. Die Bevölkerung altert. Und was bedeutet das für Krebs? Und das ist eine Berechnung jetzt ganz rezent auch von meiner Fachgesellschaft, der ÖGHO, den Hämatologen und Onkologen, in Auftrag gegeben. Und das basiert auf Daten der Statistik Austria. Die Prävalenz von Krebserkrankungen wird die nächsten Jahre linear zunehmen. Und schauen Sie mal auf diese Zahl. Wir stehen jetzt hier. Wir haben ungefähr in Österreich 300.000 krebskranke Menschen, mit denen die unter uns, mit uns leben und werden in sechs Jahren, 2020, an die 400.000 haben. Das wird um ein Drittel zunehmen. Ja, das ist eine gewaltige Zunahme an Patienten. Das wird Ressourcen benötigen. Das beschäftigt uns natürlich. Wie können wir die ja von der ärztlichen Seite betreuen? Das wird auch
Sie als Psycho-Onkologen, als Berufsgruppe betreffen, die Psychologen, das wird die Pflege betreffen, ja, da liegen die Zahlen noch gar nicht vor. Nun, noch einmal zurück. Wir beschäftigen uns in Zukunft wahrscheinlich sehr viel auch eben mit älteren Krebspatienten. Nun, wie sind denn diese älteren Krebspatienten, wie sehen sich die selbst und wie sehen sich ältere Menschen selbst? Und da sehen wir eine Einschätzung des Gesundheitszustandes, das sind Daten aus der Bundesrepublik, über eine Befragungsaktion gestartet 1984 und da sieht man, fokussieren Sie mal hier auf diese Altersgruppe der 50 plus, also 50 bis 60-Jährigen, da haben sich ungefähr die Hälfte eingeschätzt in ihrem Gesundheitszustand als sehr gut oder gut. Heute, 2008, sind das 70%, die sich als gut oder sehr gut einschätzen. Das heißt, wir haben es heute mit relativ fitten Menschen im Alter zu tun. Das hat sich völlig gewandelt gegenüber den Bildern vor 30, 40 Jahren. Zweites Faktum, im Alter haben wir es häufig mit multimorbiden Menschen zu tun, die also zwei oder mehrere Erkrankungen gleichzeitig tragen, neben ihrer Krebserkrankung. Und das sind relativ realistische Zahlen, ungefähr 40% der Generation 60 plus ist multimorbid. Das sind Zahlen aus Australien, die Zahlen aus Österreich oder aus Deutschland sehen nicht sehr viel anders aus. Das hat natürlich, was sind denn das für Morbiditäten? Das sind eben diese häufigen Erkrankungen wie Hochdruck, Augenleiden, Herzleiden, Diabetes, Gelenksleiden und dergleichen. Das sind die Spitzenreiter dieser Morbiditäten in der älteren Bevölkerung. Was sind die Konsequenzen, wesentliche Konsequenzen für die Zukunft sind? Es wird der Bedarf an Ressourcen wird steigen. Ich habe Ihnen eine genannt, eine Ressource ist das Personal. Sowohl im ärztlichen Bereich, im Pflegebereich, im Bereich der Psychoonkologie. Und ein zweites Faktum für die Zukunft, diese Komorbiditäten, dieser hohe Anteil, beeinflusst natürlich auch unsere Therapien und auch die Prognose dieser Menschen, die dann an Krebs erkrankt sind. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt und auf den müssen wir wesentlich mehr Rücksicht nehmen, als wir das bisher getan haben. Voraussage Nummer zwei, Krebstherapien werden individueller und erfolgreicher. Sie alle kennen einen wesentlichen Teil unserer therapeutischen Ansätze, die Chemotherapie, und da galt bisher der Grundsatz One Size Fits All. Das heißt, wir haben letztlich alle Patienten, die wir zu behandeln hatten, die eine Chemotherapie zu erhalten haben oder für die das adäquat war, letztlich gleich behandelt. Und wenn Sie einmal sehen, wir waren da sehr bescheiden, nämlich wir müssen davon ausgehen, dass nur ungefähr 25% erfolgreich behandelt werden können mit Chemotherapie, überall das genommen im Durchschnitt. Das ist sehr, sehr wenig. Da sind wir wesentlich weniger erfolgreich als zum Beispiel die Psychiater, bei denen die Erfolgsrate wesentlich höher liegt. Hier haben wir ungefähr 60-70%, die auf eine zum Beispiel antidepressive Therapie ansprechen. Das heißt, die Chemotherapie, wenn Sie die unkritisch anwenden, über die Fläche, sozusagen im Gießkannensystem, dann ist sie relativ wenig erfolgreich. Wir haben jetzt einen Paradigmenwechsel in der Medizin generell, speziell in der Krebsmedizin. Ähnlich wie das vor 500 Jahren war, als Leonardo da Vinci letztlich die Anatomie eingeführt hat. Im Mittelalter wurde in die Medizin eingeführt die Anatomie. Davor gab es letztlich kaum anatomische Kenntnisse. Ja. Die Kirche hat das ja strengstens verboten. Die Obduktion war verboten. Ja. Das war wirklich ein Sakrileg. Und eine ähnliche Entwicklung sehen wir heute mit der Aufdeckung des menschlichen Genoms. Das ist eine ähnliche revolutionäre Entwicklung in der Medizin insgesamt. Und hier ist die Krebsmedizin eine der Vorreiterdisziplinen in der Medizin, die das aufgenommen hat. Hier durch die Entdeckung des Genoms, wie Sie wissen, Craig Venter war der Erste, der das im Jahre 2000 das humane Genom entschlüsselt hat. Und die Krebsdiagnostik 2020, und das ist ganz klar vorhersehbar, wird neben der konventionellen Diagnostik beinhalten molekulare Diagnostik. Aufdeckung molekularer Fingerprints von Tumoren. Individuelle Charakterisierung von Tumoren von Patient zu Patient, von Patientin zu Patientin. Und sozusagen die Challenge, die Herausforderung ist dabei, die Achillesfersen, die molekularen Achillesfersen von Tumoren bei individuellen Krebserkrankungen zu entdecken. Das ist sozusagen die Herausforderung an diese Form der Diagnostik. Ein Beispiel davon, Sie alle wissen, man kannte bis vor 10 Jahren zwei Arten, im Wesentlichen zwei Arten von Lungenkrebs. Das ist ein Beispiel, den kleinzelligen und den nicht kleinzelligen. Das haben uns die Pathologen mitgeteilt. Heute haben wir 10 Varianten, die wir zu unterscheiden haben, molekular. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren weitere 10 haben. Wir hatten insgesamt in der Krebsmedizin ungefähr bisher 100 verschiedene Tumorentitäten, die wir behandelt haben. Wir haben inzwischen durch die molekulare Fragmentierung 1000 Tumorentitäten. Ja, es wird immer komplexer werden, immer stärker fragmentiert. Das erfordert einen großen Aufwand an molekularer Diagnostik, die neu ist, eine große Herausforderung an die Pathologie, neben den Daten, die wir erheben von Patienten. Und dazu gehören zum Beispiel ganz wichtig diese Komorbiditätsdaten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, vor allem bei der älteren Bevölkerung, bei dem älteren Bevölkerungsanteil unter den Krebspatienten. Und etwas, auf das ich sehr Wert lege, weil sonst ist es wirklich, wie Günther Lehnemeyer das immer sagt, eine Mogelpackung, wenn wir das als personalisierte Krebsmedizin bezeichnen. Wir müssen uns auch beschäftigen mit den Ressourcen von Patienten, wie das gestern Gerd Nagel auch angeführt hat, mit den Ressourcen, aus denen Patienten letztlich Kraft schöpfen können in der Bewältigung ihrer Krebserkrankung. Das machen wir noch viel zu wenig. Und dann sind wir da, wo wir wirklich hinkommen wollen, in die Richtung einer personalisierten Krebsmedizin. Ich habe mir das jetzt mal rausgenommen, Sie werden sagen, das ist ja extrem teuer, so eine Sequenzierung von Genomen. Ich kann Ihnen sagen, wir sequenzieren heute Genome, das ist Alltag, wenn ich an die eigene Klinik denke, in 3 Tagen. Ja. Das hat gekostet damals, die Sequenzierung des menschlichen Genoms hat 100 Millionen Dollar gekostet. Das war der Preis, den Craig Venter aufgewendet hat. Das ist Summe an Geld, die aufgewendet wurde. Und wenn Sie die Entwicklung sich ansehen über diese letzten 10 Jahre, wir sind heute bei der 1000-Dollar-Sequenzierung, ja, innerhalb von 2-3 Tagen. Und das wird durchschlagen, das wird Standard sein in 5-6 Jahren in allen großen klinischen Zentren der Welt, zumindest in der westlichen Welt. Was sind die Konsequenzen? Wir werden eine molekulare Tumorklassifikation haben, ich habe Ihnen das gesagt, wesentlich mehr Fragmentierung. Wir werden dadurch eine verbesserte individuelle Risikoeinschätzung haben für den Patienten. Wir werden viel stärker individuelle Prognosen stellen können. Wir werden viel stärker Patienten selektionieren für solche zielorientierte Therapien. Es kommen nämlich dazu, dass wir therapeutische Ansätze haben, die ganz gezielt bestimmte Veränderungen in Tumoren adressieren und dadurch bessere Erfolgschancen, bessere auch letztlich Heilungschancen haben. Und auf das gehe ich heute überhaupt nicht ein. Wir werden eine personalisierte Krebsprävention in Zukunft haben. Ja, personalisierte Krebsprävention, die weit über das hinausgeht, was wir heute machen, mit Ernährungsempfehlungen, Bewegung und dergleichen. Die Krebstherapie der Zukunft wird nicht nur das, was sie heute ist, organerhaltend, multimodal, risikoadaptiert sein. Sie wird molekular zielorientiert sein und personalisiert, jetzt nicht als Mogelpackung, sondern real. Nicht one size fits all, sondern Präzisionsmedizin. Das wird die Krebsmedizin, naturwissenschaftlich getriebene Krebsmedizin in Zukunft sehr stark prägen. Und Sie kennen alle heute, wir alle verwenden solche Therapeutika, sofern Sie Ärzte sind, Onkologen, Onkologinnen sind. Wir wenden solche Medikamente bereits an, singulär. Es wird auch dort zu Poly-Targeted Therapies kommen. So wie wir das von der Chemotherapie in den letzten 20, 30 Jahren gelernt haben, dass der Einsatz mehrerer Medikamente erfolgreicher ist. Das wird sich auch hier in diesem Bereich abspielen. Und es gibt hier hervorragende Erfolgsgeschichten, die wird immer wieder erwähnt, diese Leukämie, die chronisch-myeloische Leukämie, das sind Überlebenskurven, das war vor 40 Jahren die Überlebenskurve, sind alle gestorben, diese Patienten. Ich habe das selbst noch als junger Assistent erlebt, da haben sie ein bisschen länger gelebt, 3 bis 4 Jahre diese Patienten, wenn sie nicht transplantiert werden konnten. Und heute können wir diese Patienten zu über 90% heilen. Wir können sie wahrscheinlich heilen nur mit Medikamenten. Wir müssen sie wahrscheinlich in Zukunft nicht einmal mehr transplantieren. Ja, so sehen die, zumindest die Daten aus. Erfolgsgeschichte Brustkrebs ist eine andere Erfolgsgeschichte. Brauchen Sie nur die Mortalitätsdaten in Österreich sich ansehen. Die Mortalität ist nicht wie erwartet steigend für die Zukunft, sondern in den letzten Jahren tatsächlich fallend. Ja. Und ein Teil dieses Effektes kommt natürlich auch durch die verbesserten Therapien, natürlich auch durch die Früherkennung und so weiter. Spielen viele Faktoren eine Rolle, aber auch durch die verbesserten Therapien, durch zum Beispiel den Einsatz ganz moderner Medikamente, Immuntherapeutika, Herzetin und dergleichen. Aber auch die palliative Krebstherapie hat sich verbessert. Wenn Sie sich die letzten Jahre anschauen, bei den verschiedensten soliden Tumoren, die Lebenszeiten haben sich verlängert. Die Patienten sind häufig heute chronisch krebskrank. Ja? Nicht mehr Lebenserwartungen von wenigen Monaten, sondern die Lebenserwartung auch bei den soliden Tumoren, nehmen Sie Dickdarmkrebs zum Beispiel, haben sich auf 2 Jahre zum Beispiel verlängert. Bei den hämatologischen Tumoren um Jahre. Denken Sie an das Myelom. Eine Erkrankung, die früher in 3-4 Jahren zum Tode geführt hat. Heute leben die Patienten 8 bis 10 Jahre im Mittel. Ja, und wir können erwarten, dass sich das noch einmal verdoppeln wird in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, wir kommen dann in den Bereich der natürlichen Lebenserwartung dieser Menschen und dann kommen konkurrierend andere Probleme natürlich. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dergleichen werden dann zutage treten. Aber für uns, für unsere Arbeit wird es bedeuten, diese Menschen über Jahre zu begleiten. Und eine der Herausforderungen wird sein, die richtigen Therapien aus dem großen Armamentarium des therapeutischen Angebotes zu wählen. Nicht nur Stahl, Strahl und Chemotherapie, wie wir das bisher gekannt haben, sondern eine Vielfalt und da immer dem Patienten gerecht und der Tumorkrankheit gerecht, dann entsprechende Selektion, Auswahl von therapeutischen Optionen zu nutzen. Das ist eine der großen Herausforderungen in der klinischen Krebsmedizin. Und das Spektrum von Tumorpatienten der Zukunft wird sich ändern. Wir werden mehr geheilte Patienten haben, sogenannte Survivors. Auch mit denen werden wir uns befassen müssen. Auch die Survivors haben Probleme. Ja? Auch da schwebt immer wieder das Problem des potenziellen Rückfalls, auch wenn sie statistisch 5 Jahre überlebt haben, in der Luft. Mehr chronisch Krebskrankheit, die länger leben. Das wird sich ändern. Wir werden mehr, das sehen wir jetzt schon, mehr Patienten haben, die an das 2. Mal, das 3. Mal, das 4. Mal an Krebs erkranken, die erste Erkrankung schon erfolgreich hinter sich haben, geheilt sind von der ersten Krebserkrankung. Das sehen wir, diese Patientengruppe nimmt ständig zu. Und das wird mehr an Ressourcen bedürfen. Und die Betreuung von Tumorpatienten in der Zukunft wird sich deshalb ändern. Wir werden eine zunehmende Personalisierung der Krebstherapie haben. Die Tumorerkrankungen werden, viele Tumorerkrankungen werden zu Orphan Diseases werden. Ja, nicht mehr häufig, haben wir Ihnen gesagt, auch häufige Tumorentitäten werden sich aufsplitten. Das Mammakarzinom, das Lungenkarzinom. Es wird nicht mehr das Lungenkarzinom geben. Es wird ganz verschiedene einzelne Subtypen geben. Das wird zu einer zunehmenden auch, das therapeutische Angebot, das sich ja vervielfältigt, wird zu einer Fragmentierung in der Versorgung führen. Das sehen wir jetzt schon. Wir haben unzählige Spezialisten am Werk, die Patienten betreuen und versorgen. Und eine dritte wesentliche Entwicklung der letzten Jahre, die Medizin ist gezwungen, sich zu ökonomisieren. Die Medizin ist teuer geworden. Ja? Das kostet alles relativ viel. Und die Gefahr ist immer, dass die Politik uns rationiert. Und der Patient steht davor und fragt sich, was ist für mich der richtige, der beste Weg. Und ich habe Ihnen einige Lösungsansätze hier aufgeführt. Wir werden in der Medizin sehr stark fokussieren, das gilt vor allem für Österreich, auf Kompetenzzentren. In Österreich ist die Krebsmedizin sehr stark krankenhausbasiert unter anderem. Wir werden aber nicht umhin können, auch sehr stark mit den niedergelassenen Ärzten zusammenzuarbeiten in Form von Netzwerken. Wir werden sehr stark Pfade definieren müssen in Zukunft, was sind denn Idealwege und die Patienten begleiten durch Lotsen. Und diese Lotsen sind wir, sind Sie alle. Ja. Diese Berufsgruppe der Lotsen wird sich sehr stark entwickeln. Das würde ich prophezeien, das wage ich vorauszusagen. Es wird einen sehr starken Trend geben, weg von der stationären Versorgung in den ambulanten tagesklinischen Bereich. Das ist bereits absehbar. Das ist aufgrund der Ökonomie, sind wir dazu gezwungen. Und es wird zu Kosteneinsparungen kommen müssen, indem wir zum Beispiel den Wert, als Beispiel, von Medikamenten nicht messen an der Neuentwicklung, sondern an dem tatsächlichen Wert, den es ein Medikament hat für den Patienten. Was bringt ihm denn das an Lebensqualität, an Lebenszeitgewinn? Daran wird sich der Wert von Medikamenten zum Beispiel messen. Und das haben bestimmt definierte Länder wie Deutschland, die Schweiz, England, Österreich beginnt das, werden das machen auf nationaler Ebene. Voraussage Nummer 3, Krebspatienten werden kompetenter. Diese Entwicklungen, die ich Ihnen vorhin angeführt habe, bergen die Gefahr, dass der Patient, wie Sie das hier in diesem Film sehen, in Translation verloren ist. Ja, der ist irgendwo zwischen, sitzt oft zwischen den Stühlen. Und hier formieren sich bereits Patienten. Es gibt ganz rezent eine Patienten-Bill of Rights. Ja. Es gibt eine europäische Initiative durch diese European Cancer Concord-Bewegung. Das ist eine patientengetriebene Bewegung, die auf ihre Rechte pocht, auf ihre Rechte auf Information, auf Zugang zu modernsten Therapien und letztlich Zugang zu optimalem Outcome wie Lebensqualität und einem letztlich leistbaren, finanziell leistbaren Gesundheitsversorgung. Und das wiederhole ich jetzt eigentlich, das, was Nagel gestern gesagt hat, Wege zu Patientenkompetenz. Information ist ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Beratung und Coaching, ich habe auf das Wort Lotse vorhin verwiesen. Und Empowerment, Ressourcen-Scouting, Self-Empowerment, das ist ein wichtiges Thema auch für die Zukunft, wenn Sie diese Komplexität der Krebsmedizin betrachten, die sich hier ankündigt für die Zukunft. Und ich denke, da spielt vor allem die Psycho-Onkologie eine ganz wesentliche Rolle und soll auch eine wesentliche Rolle spielen. Und die Psychoonkologie wird sich über das gesamte Feld der Versorgung von Tumorpatienten und auch Patienten, die noch gar nicht an Tumoren erkrankt sind, auch ich habe jetzt nicht angesprochen, die sogenannte präventive Krebsmedizin, auch da wird es erforderlich sein, Patienten zu beraten, zu begleiten. Und vor allem kritisch werden sein diese Schnittstellen zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich. Das ist ein ganz kritischer Bereich, das ist wo es oft zu Brüchen kommt, aus meiner Erfahrung, in der Versorgung dieser Patienten, in der Betreuung dieser Patienten. Und ich würde prophezeien, dass der Krebspatient der Zukunft sehr stark auch als Co-Manager und als Co-Therapeut in eigener Sache auftritt. Als informierter, kompetenter und autonomer Patient. Und ich sage Ihnen, das ist natürlich auch für uns eine Herausforderung, uns mit diesen Patienten, sozusagen diese Patienten zu betreuen. Es wird uns häufig so gehen, das kennen Sie aus der Erfahrung wahrscheinlich bereits, aus der täglichen, mit diesen Patienten zu kommunizieren, diese Patienten zu betreuen, ist im täglichen, im Alltag des Arztes, des Psychoonkologen eine wirkliche Herausforderung, wenn die mit solchen Stapeln an Information und vorgebildet und teilgebildet zu uns kommen und uns befragen und gute Ratschläge von uns wollen. Danke.
Vielen herzlichen Dank, lieber Präsident. Darf ich gleich was sagen? Ich finde es so toll, wie du begeistert von der Onkologie bist. Da freue ich mich ja schon, wenn ich eben im Alter derer bin und wie wir gestern gehört haben, jeder Vierte. Ich habe dann so angefangen abzuzählen, wer wäre jeder Vierte. Aber jetzt weiß ich, wo ich hingehe.
Danke für das Kompliment.
Ja, also so eine Begeisterung mit von der Sache ist einfach ansteckend. Ja, wenn Sie Lust haben auf Fragen oder den Mut haben zu fragen.
Ich sehe es ja den wissenschaftlichen Teil, also funktioniert optimistisch zum Teil. glaube, nicht funktionieren wird, wird die Ressourcenverteilung sein. Und es wird die Gesellschaft, manche, die also vermögender sind, werden einen Nutzen haben. Der große Teil wird davon abgeschnitten werden. Weil erstens die Ressourcen an Ärzten oder ja, in den Krankenhäusern in der Niederlassung fehlen werden, die Betreuung fehlen werden und irgendwo wird sich das alles nicht so ausgehen.
Ja, ich meine, letztlich an solchen Dingen wird sich der Wert unserer Gesellschaft dann zu messen sein. Das ist ein großes Problem, die Ressourcenallokation in Zukunft. Man muss realistisch sein, die Politik glaubt, dass zum Beispiel der Anteil überhaupt der Gesundheitskosten am Bruttonationalprodukt steigen wird. Ja, in Österreich haben wir derzeit einen Anteil von 10%, der wird auf 14-15% steigen, so wie er derzeit in den USA ist. Das ist absehbar in den nächsten 15 Jahren. Das wird ein Thema sein und dann es wird Probleme geben in der Versorgung. Wir müssen natürlich sehr achten, Österreich ist da an sich vorbildhaft. Wir haben relativ wenig Klassenmedizin. Bei uns haben die meisten Patienten noch Zugang auch zu sehr kostenintensiven, zum Beispiel therapeutischen Angeboten. Aber es gibt Probleme im Zugang in der Geografie zum Beispiel. Es gibt eine Analyse aus Deutschland. Es gibt in Deutschland Bundesländer, vor allem im Osten Deutschlands, wo eine sehr starke Abwanderung von Jungen in Ballungsgebiete ist. Was verbleibt, sind ältere Menschen und die zu versorgen, wird ein ganz großes Problem sein. Ja, da ist man sehr stark schon überlegen, wie man das bewältigen kann über solche vielleicht Netzwerke. Ja, man wird wahrscheinlich von Zentren aus diese peripheren Bereiche versorgen. Das ist ein großes Problem. Ja, auch in Österreich gibt es das. In Österreich gibt es bestimmte Bundesländer. Wir sind hier in einem Bundesland, das einen sehr großen Drain hat nach Wien. Burgenland zum Beispiel geht, was die onkologische Versorgung betrifft, sehr stark nach Wien. Es gibt auch andere Beispiele in Österreich. Also das sind alles so Themen, mit denen wir uns in der Planung auseinandersetzen müssen, frühzeitig. Aber Sie haben recht, es besteht natürlich die Gefahr. Die Mittel sind limitiert, ja, das ist richtig. Und die Kosten sind enorm, die Kosten sind zu hoch. Ja, für bestimmte Bereiche denken Sie an die Medikamentenkostenentwicklung. Ist einfach zu hoch. Es gibt heute ist nicht ungewöhnlich an die 100.000 Euro pro Jahr an Medikamentenkosten. Ja, das ist einfach zu hoch. Und hier wird es wahrscheinlich internationale und zumindest europäische Initiativen bedürfen, hier ein Augenmaß wieder einzuführen. Ja. Nämlich zum Beispiel wirklich eine wertbasierte Kostengestaltung. Ja. Aber das ist richtig. Sie haben ganz recht.
Günther. Ja, ich glaube, wir müssen da einen Schritt weitergehen. Was du ansprichst, ist letzten Endes Gesundheitspolitik. Wir haben in Österreich seit 15 Jahren ein regelmäßiges und vorhersehbares Scheitern der Gesundheitsreform. Die wird also immer wieder hochgehalten und jedes Mal geht sie den Bach hinunter. Der ganz wesentliche Punkt ist die Verteilung von Patientenströmen, wie das gesundheitspolitisch heißt, in die Praxis. Und hier gibt es also ein klassisch österreichisches und scheinbar unlösbares Problem. Ambulant ist billig, stationär ist teuer. Es werden die Betroffenen konsequent in den stationären Bereich getrieben. Warum? Weil die Kassen im stationären Bereich einen Tagessatz zahlen, der alles abdeckt. Etwa im Jahr 1996 wurde von den Gebietskrankenkassen die Bewilligung für Chemotherapie in der Ordination nicht mehr gegeben. Es ist wesentlich billiger und überhaupt nichts dabei, ein Maptera, ein Herceptin, ein Gemza, ein Nabelbine, was immer in der Ordi anzuhängen, ich habe das auch immer gemacht, ja, wird nicht mehr bewilligt. Das heißt, der springende Punkt, der enorm ökonomisierend sein würde, wirken würde, ist die Kostenwahrheit in der Medizin und an die wagt sich niemand heran.
Österreichische Seele.
Österreichische Seele.
Ja, genau. So.
zu Wort.
Gut. Danke. Danke nochmal.
Danke viel. Danke.